Das Jahr ist noch ziemlich jung, deswegen stelle ich noch einmal die Jahreslosung an den Anfang. Und da heißt es, also noch ein bisschen drumherum, und der Geist, und das ist der Heilige Geist, und die Braut, und das ist die Gemeinde, die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Silke hat es schon mal angedeutet, wir haben so eine Jahreslosung, die ganz am Ende steht. Und wir haben einen Gott, der treu ist, der durch die ganze Geschichte dieses uns zeigt, dass er unseren Durst stillen will. Und wir haben das auch vorhin gerade gesungen. Er sagt, ich bin das A und das O, Anfang und Ende. Und ich habe euch heute eine Person mitgebracht, von ziemlich vom Anfang der Bibel. Eine Person, die knapp 400 Jahre nach der Sintflut gelebt hat. Dazwischen lesen wir wenig in der Bibel, nur der Turmbau von Babel findet da statt in diesem Zeitraum. Diese Person ist eine Frau. Sie stammt aus Ägypten und sie ist eine Sklavin. Also eine unter Tausenden, eigentlich ein Niemand. Und sie hat den eigenartigen Namen Flucht. Und doch ist es eine Person, die von Gott eine große Verheißung bekommt, die bis heute sichtbar gilt. Und es ist die erste Person, von der die Bibel berichtet, dass sie Gott einen Namen gibt. Diese Person hat mich so seit Herbst letzten Jahres regelrecht verfolgt. Man hört eigentlich recht wenig von ihr, wenn dann nur mal so am Rande. Aber das war so penetrant in irgendwelchen Artikeln oder was ich gehört habe, dass ich gesagt habe, okay Gott, kapiert, ich gucke mir die mal genauer an. Und ich möchte euch heute einladen, diese Person auch einmal genauer anzugucken. Macht ihr mal das Bild von dem Zelt. Sie hat ihr den größten Teil ihres Lebens in einem Zelt verbracht. Das hier steht so einladend offen. Deswegen lade ich euch ein, dort mal Platz zu nehmen und euch zu versuchen, da hinein zu versetzen. Ein bisschen muss ich ausholen zur Vorgeschichte. Es gab da einen Mann, Abraham, zu dem Gott gesagt hat, ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott erwählt sich diesen Mann, den Abraham, um mit ihm Geschichte zu schreiben. Es ist ein ganz normaler Mann, ein ganz normaler Mensch, circa 70 Jahre alt, also älter als die meisten hier. Er ist verheiratet mit einer sehr schönen Frau, er ist kinderlos, mit einigem Besitz und er stammt aus Ur, einem blühenden Handelszentrum in Mesopotamien. Heute liegt das im Irak. Und auf Gottes Wort hin zieht er knapp 1700 Kilometer nach Kanaan. Nicht im Geländewagen, sondern zu Fuß. In das ihm von Gott verheißene Land. Und dort angekommen durchzieht er auch dieses Land, deswegen das Zelt. Also diese Familie hat ihr Leben wirklich in Zelten zugebracht. Er wandert dann wegen einer Dürre nach Ägypten aus, ist sozusagen ein Wirtschaftsflüchtling in Ägypten. Und weil seine Frau sehr schön ist, denkt er sich, die Ägypter werden sie mir wegnehmen und sie zur Frau nehmen und mich umbringen als ihren Mann. Und deswegen wendet Abraham eine List an. Er sagt zu ihr, sag doch den Ägyptern, du bist meine Schwester. Was er nicht sagt und was dann passiert, ist dann, die Ägypter nehmen sie trotzdem, also im Endeffekt hat sie nicht viel gewonnen, aber Abraham ist gerettet. Statt sie zu schützen, statt seine Frau zu schützen, missbraucht er sie zu seinem Schutz. Kann man das so sagen? Aber Gott lässt sich nicht täuschen durch dieses Spielchen und er plagt den Pharao. Alles kommt raus. Abraham steht als Lügner da, aber er bleibt am Leben und er wird mit einer Eskorte fortgeschickt aus Ägypten. Und da war dann wahrscheinlich unsere Person dabei, die Hagar. Und Hagar hat dies alles miterlebt. Sie erlebt auch das, was dann passiert, wie Abraham und sein Neffe Lot sich trennen, weil ihre Herden so groß geworden sind. Sie erlebt auch mit, wie Abraham Lot rettet, der in einen Krieg der ansässigen Stammeskönige gezogen wird. Wie Abraham von Melchisedek, dem König von Salem, gesegnet wird. Und wie Gott seine Verheißungen an Abraham wiederholt und ihm einen Bund gewährt. Und nach 10 Jahren in Kanaan passiert dann Folgendes. 1. Mose 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komm über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wie der Jedermann und Jedermanns Hand wie der ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Wir lesen also, Hagar hatte keine andere Wahl. Sie wurde dem alten Abraham ins Bett gesteckt, als seine Nebenfrau, um ihm den ersehnten Erben zu gebären. Sarahs Kinderlosigkeit war eine Schande. Sie wurde allgemein als Strafe angesehen. Irgendwas konnte mit dieser Frau doch wohl nicht stimmen. Denn eindeutig war ja sie schuld. Denn wie man sehen konnte, Abraham ja Kinder zeugen. Diese Tatsache muss sehr viel Enttäuschung und Verletzung in Sarah hervorgerufen haben. Und wer enttäuscht und verletzt ist, verletzt auch oft andere. Diese Familie kam in einen Konflikt. Was genau Hagar jetzt tat und wie groß ihr Anteil daran war, das wird nicht so genau berichtet. Wir haben gelesen, dass sie... Moment. Dass sie sich erhob. Innerlich, in Gedanken. Sicher. Sie hat gemerkt, ich bin ja die Gesegnete. Ich habe eigentlich mehr Bedeutung als Sarah. Wer weiß, was sie gemacht hat. Oder ob das vielleicht auch sehr viel, denke ich, in Sarahs Kopf damit zu tun hat. Bin ich niedriger als sie? Und was ist dann mit diesem Konflikt in der Familie passiert? Abraham als Oberhaupt hält sich einfach raus. Und Sarah in ihrer Verletzung beugt und bedrückt ihre Magd. Das Wort, das da steht, kann auch Gewalt bedeuten. Wir wissen es nicht genau, was da passiert ist. Aber es ist so schlimm, dass Hagar flieht. Sie verlässt ihren Schutz, obwohl es ja für sie ein zweifelhafter Schutz war, in dieser Familie zu sein. Sie verlässt ihren Stand als Gebärerin des Erbens und der Verheißung an Abraham. Sie verlässt ihre ganze Versorgung. Und Gott findet sie wieder an eine Quelle in der Wüste. Und er fragt, woher kommst du und wohin willst du? Das erinnert uns ein bisschen daran, dass Gott fragt den Adam, wo versteckst du dich, als er sich versteckt aus Angst vor Gott? Adam, wo bist du? Und Gott fragt nicht, weil er das nicht wüsste, denn er ist ja ein allwissender Gott. Sondern er fragt, damit wir uns positionieren, wo stehe ich? Wo komme ich her? Was hat mich hierher gebracht? Was hat mich beeinflusst in meinem Leben? Und über diese Fragen, jetzt kommt der Werbeblock, werden wir uns im Frühstückstreffen für Frauen noch ein bisschen ausführlicher auseinandersetzen. Also alle Frauen sind eingeladen, sich da noch näher hinein zu begegnen. Und Gott fragt, damit wir erkennen, damit wir uns selbst erkennen. Wer bin ich? Hagar, Flucht. Und indem wir das aussprechen, bekennen wir vor Gott. Und auf die Frage, wo willst du hin, hat Hagar überhaupt keine Antwort. Sie hat keinen Plan, sie weiß nicht wohin, keine Zukunft. Und was macht Gott? Der nimmt sie nicht aus dieser schwierigen Situation, sondern er schickt sie zurück. Und er sagt zu ihr, demütige dich. Und da müssen wir aufpassen, er sagt nicht, lass dich demütigen. Und das ist ein Unterschied. Demütige dich ist aktiv und lass dich demütigen ist passiv. Wenn ich mich demütige, dann tue ich das. Ich trage die Verantwortung dafür. Wenn ich dir etwas gebe, ist es etwas anderes, als wenn du dir etwas nimmst. Und in diesem Punkt ist Jesus uns ein Vorbild. Jesus demütigte und erniedrigte sich selbst. Wir lesen das im Philipperbrief, Kapitel 2. Sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und der Hebräerbrief schreibt, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus ist das Vorbild. Er erniedrigt sich selbst um der vor ihm liegenden Freude willen. Und Gott lässt aber Hagar nicht mit dieser Aufforderung umzukehren und sich zu demütigen alleine, sondern er gibt ihr noch eine dicke Segenszusage obendrauf. Eine Segenszusage, die bis heute hält, seit 4000 Jahren. Ein treuer Gott, der ihre Nachkommen segnen wird. Hagar erfährt am eigenen Leib, Gott sieht mich. Und das ist der Name, dem sie ihn gibt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und zur Zeit des Alten Testamentes hatten Namen noch eine viel größere Bedeutung als für uns heute. Wir wissen auch, dass Adam den Tieren einen Namen gegeben hat. Einen Namen geben heißt, jemandem Bedeutung geben, die Beziehung auszudrücken dadurch. Und jedes Mal, wenn sie oder irgendjemand anders an den Brunnen zurückkommt, wird er daran erinnert, da gibt es einen Gott, der mich sieht. Und ein Gott, der mich hört. Und jedes Mal, wenn der Name des Kindes ausgesprochen wird, wir sagen Ismael, der im Hebräischen heißt es Yishmael, das heißt, möge Gott hören. Jedes Mal, wenn der Junge gerufen wird, ist es quasi ein Gebet. Möge Gott doch hören. Und wir können vielleicht lernen von Hagar, dass Dinge und Namen uns erinnern können. Ich denke, wenn wir einen Regenbogen sehen, machen wir das irgendwie automatisch, dass wir uns an die Hoffnung von Gott erinnern. Aber auch so alltägliche Sachen können uns eine Erinnerung sein. Wir gehen jetzt nicht mal unser Wasser am Brunnen holen, aber vielleicht, wenn ihr die Wasserflasche auf dem Tisch stehen seht, kann sie euch erinnern an die Jahreslosung, dass Gott uns Wasser geben will, dass Gott uns lebendiges Wasser geben will. Vielleicht jedes Mal, wenn ihr morgens die Kerze anzündet, erinnert sie euch, dass Gott euren Weg hell machen will oder euch zum Licht setzen will. An die Worte, die Norbert vorhin gesagt hat. Vielleicht fallen euch ja noch ganz andere Sachen ein. Jedenfalls können wir von Hagar lernen, auch auszuhalten, Herausforderungen anzunehmen und Gott zu vertrauen, dass er sein Wort hält. Während Ismael dann zum Teenager heranwächst, geschehen noch einige Sachen, die Familie miterlebt, dass Gott seine Zusagen immer wieder bekräftigt. Sie erleben den Untergang von Sodom und Gomorra mit und die Rettung Lots. Und dann, dass derselbe Fehler, den Abraham in Ägypten gemacht hat, dass der nochmal passiert, diesmal bei Abimelech im Südland. Genau dieselbe Situation. Aber wir brauchen uns da nicht zu erheben, denn wie oft müssen wir manchmal noch eine zusätzliche Runde machen, was noch mal durchleben, was wir nicht begriffen haben. Hagar erlebt auch mit, wie Gott die Schmach der Kinderlosigkeit von Sarah nimmt. Sehr spät. Eigentlich zu spät. Eigentlich könnte sie gar keine Kinder mehr kriegen. Und manchmal ist sehr viel Geduld nötig und Gott mutet uns sehr viel Geduld zu. Und dann ist Isaak geboren. Und jetzt verbessert sich das Familienklima aber nicht wirklich. Zwei Frauen in der Familie sind definitiv eine zu viel. Wir lesen 1. Mose 21. Und das Kind, Isaak, wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham macht ein großes Mahl am Tag, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, dass er lachte. Da sprach sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nach Isaak soll dein Geschlecht genannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter. Dazu den Knaben. Und sie schickte fort. Und er schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne, einen Bogenschuss weit, denn sie sprach: Ich kann nicht ansehen, dass Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da hörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führ ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Was tat Ismael? Im Hebräischen steht dort Metzachek. Das kommt wie Isaak, ja eigentlich Yitzhak ausgesprochen wird, von Zachak, das heißt lachen, scherzen, Spaß machen, sich belustigen. In der alten Lutherbibel steht noch, er trieb Mutwillen. Die Neue hat eigentlich genauer übersetzt, Sarah sah, dass er lachte. Also wahrscheinlich tat Ismael gar nichts Schlimmes, sondern das, was so Teenager tun. Aber er konnte sicherlich in Sarahs Augen überhaupt nichts richtig machen. Und so wird das zu einem Vorwand. In Sarahs Kopf entsteht wieder eine Idee. Und diesmal hat Abraham gelernt. Er kümmert sich und er fragt zuerst Gott. Und obwohl Sarah Bleiben wir noch einen Moment bei Sarah. Sarah begegnet diesem Problem diesmal nicht mit Gewalt beim letzten Mal, sondern in ihren Augen ist eine andere Person schuld und die muss dann weg. Also ich wünsche Sarah eigentlich, dass sie lernt, Konflikte zu lösen. Aber was sie Gutes macht, sie wendet sich an Abraham und jetzt steigen wir da wieder ein. Diesmal fragt Abraham Gott. Und Gott sagt überraschenderweise, ja, mach das so. Und so wird Hagar losgeschickt. Wieder völlig ungefragt. Und sie findet sich in der Wüste wieder. Da war sie ja schon mal. Alleine, ohne Zuhause, ohne Schutz und ohne Versorgung. Plötzlich in einer Freiheit, die sie nie angestrebt hat. Und völlig überfordert. Sie sieht keine Zukunft, sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Irgendwie ist alles weg. Und dort in der Wüste begegnet ihr Gott zum zweiten Mal. Und das ist was, was Gott gerne macht. Uns in der Wüste begegnen. Nun haben wir hier bei uns nicht so viel Wüste, aber immer wieder höre ich mal Leute sagen, dass sie sich in einer Wüstenzeit befinden. Also, können wir von Hagar lernen, nimm diese Wüstenzeiten an. Denn da begegnet uns Gott gerne. Er begegnet gerne den Entrechteten, den Beraubten, den Alleingelassenen. Und er fragt, was ist dir? Wieder eine Frage. Und er sagt, fürchte dich nicht. Steh auf. Und dann wiederholt er seine Segensverheißungen, die er Hagar schon gegeben hat. Weil Gott treu ist. Er ändert sich nicht. Er bleibt bei seinem Wort. Auch wenn Hagar das vielleicht aus den Augen verloren hat. Gott tut ihr die Augen auf. Sie sieht einen Brunnen. Es steht nicht, dass da auf einmal Gott einen Brunnen gemacht hat, sondern nur er tat ihr die Augen auf, was schon da ist, was sie aber nicht sehen konnte. Das kann sie auf einmal sehen. Da gibt es Wasser. Und wieder werden wir an die Jahreslosung erinnert. Ich will dir Wasser geben, sagt Gott. Ich will dich erfrischen. Und das erinnert uns an das, was Paulus an die Epheser schreibt. Gott öffne die Augen unseres Herzens. Weil er hat so viel mehr vorbereitet, als wir uns eigentlich vorstellen können. Er hat Freiheit vorbereitet. Nun sind wir glücklicherweise heutzutage keine Sklaven mehr, so wie Hagar es war. Aber die Bibel spricht auch davon, dass Menschen Knechte der Sünde sein können. Sünder, so ein unpopuläres Wort, das ja nicht die Praline zum Kaffee meint oder den Eisbecher mit Schlagsahne, sondern die Trennung von Gott. Luther beschreibt Sünde mit zu sich selbst hingeneigt sein. Und das kann uns regelrecht knechten. Im Johanneskapitel sagt Jesus, im Johannesbrief sagt Jesus, im Evangelium lesen wir, dass Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Aber er hat auch die Antwort. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also wenn wir feststellen, dass wir gebunden, geknechtet sind, dass wir nicht zu Gott hingeneigt sind, sondern zu uns selbst, dann gibt es einen Ausweg. Jesus macht frei. Er will Freiheit. Er schenkt Freiheit. Und wenn ihr etwas in den Sinn kommt, dann nehmt ihr nachher irgendjemanden hier aus der Gemeinde, redet darüber, betet darüber. Weil Gott möchte, dass wir frei sind. Aber Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Hier bedeutet es ganz praktisch für Hagar, Verantwortung zu übernehmen für ein Leben in der Freiheit, alleine in der Wüste, mit ihrem Sohn. Jo, da sind wir wieder. Freiheit. Die Verantwortung, mit der Gott sie nicht alleine lässt, weil er sie erinnert an die Verheißung. Ich bin da, ich werde auch deinen Sohn zu einem großen Volk machen. Also das heißt jetzt aber nicht, dass Hagar sich hinsetzt und Däumchen dreht, sondern ein von mir sehr geschätzter Bibellehrer drückt das immer so aus, das, was Gott sagt und mit uns zusammenarbeiten will, ist keine Sache von 50-50, ja, die Hälfte, wir die Hälfte, sondern von 100% und 100%. Ich gebe alles und Gott gibt alles. Und das sehe ich dann im Rückblick auf, auch oft ganz genau. Eigentlich hat Gott alles gegeben. Also, da meine Zeit ja abgelaufen ist, offensichtlich, kommen wir jetzt zum Schluss. Was können wir mitnehmen? Erstens, Gott schreibt seine Geschichte mit ganz normalen Leuten. Mit positiven und negativen Seiten, die Höhen und Tiefen durchleben, das ist ganz normal. Das hat jeder. Dann eigene Ideen, die wir ohne Gottes Willen und Gottes Plan umsetzen, gehen oft mächtig in die Hose. Sie bringen sehr viel Leid für Beteiligte, für das ganze Umfeld. Und in diesem Fall haben wir gesehen, was Abraham tat, das hat Folgen noch in 4000 Jahren, noch bis heute. Wenn wir sehen, wie die Nachkommen Ismaels und die Nachkommen Isaaks, die einen, die Moslems bezeichnen sich als Nachkommen Ismaels, die Juden Nachkommen Isaaks, die sitzen dort, ihren Brüdern zum Trotz, sie sitzen dort beieinander und es gibt sehr viel Unfrieden bis heute, wirkt das nach. Aber selbst das kann Gott nutzen, das, was wir an eigenen Plänen umsetzen, wo wir einfach etwas machen, das kann Gott nutzen, um sich zu offenbaren. Gott ist ein Gott, der redet, der hört, der sieht, der tut. Ein ganz lebendiger Gott. Und er begegnet uns am Tiefpunkt viel tiefer, als er das sonst könnte. Und er fragt uns, und vielleicht nehmen wir diese Fragen mit in die kommende Woche, in die nächste Zeit. Woher kommst du? Wohin gehst du? Was ist dir? Und dann können wir an der Geschichte Hagars sehen, es gibt eine Zeit auszuhalten, sich zu demütigen. Und es gibt eine Zeit zu gehen, nicht zu fliegen, sondern in etwas völlig Neues hineinzugehen. Amen.